Mein Predigttext steht in Galater 5, in unserer Lutherbibel auf der Seite 319 im Neuen Testament. Galater 5, 16 bis 26, ich habe es überschrieben mit fleischliche Milchbubis oder geistliche Jesus-Nachfolger. Ihr werdet es verstehen dann, wenn wir über den Text gehen. Ich lese Galater 5 ab Vers 16. Paulus schreibt: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist und den Geist wider das Fleisch. Dieselbigen sind widereinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetze. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, die da sind: Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch habe zuvor gesagt und sage noch zuvor, dass die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Wider solche ist das Gesetz nicht. Welche aber Christo angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. So wir im Geist leben, so lasset uns auch im Geist wandeln. Lasset uns nicht eitler Ehre geizig sein, untereinander zu entrüsten und zu hassen. Mein Wunsch und Gebet ist für diese Predigt, dass sie uns wachrüttelt, dass uns bewusst wird, wie sinnlos halbherziges Christsein ist, oberflächliches Christsein, wie wenig es uns bringt, Jesus nur halblebig nachzufolgen. Und ihr wisst ja, wir sind immer hin und her gerissen. Wir werden ständig angefochten. Und es gibt heute, wie damals zur Zeit von Paulus, 2000 Jahre, hat sich eigentlich nie geändert, viele fleischliche, bequeme, ungehorsame Christen, die ihr Leben mit völlig sinnlosen Aktivitäten, falschen Prioritäten vergeuden. Und die Bibel redet in dem Zusammenhang mit fleischlichen Christen. Und wir alle sind fleischlich. Aber hoffentlich immer weniger fleischlich, immer mehr geistlich. Fleischliche Christen behaupten auf jeden Fall, dass sie Christen sind. Aber in Wirklichkeit leben sie vor allem für sich und ihre eigenen Ziele. Das ist heute für die meisten Christen normal. Sie kommen sonntags, um eine gute Zeit miteinander zu haben. Und im Alltag interessiert es niemand. War vor 2000 Jahren genauso. Paulus hat 13 Briefe im Neuen Testament geschrieben. Wenn man den Hebräerbrief dazu rechnet, sind es 14 Briefe. Und eigentlich bekämpfte er in jedem seiner Briefe die fleischliche Gesinnung von uns Christen. Und er bestärkt uns auf der anderen Seite, geistlich gesinnt zu sein. Jesus den ersten Platz zu geben, für unseren Herrn zu leben, der Himmel und Erde gemacht hat, der uns alle nicht braucht, aber wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn wirklich. So oft sprach Paulus von den Lüsten des Fleisches, von den Werken des Fleisches, vom Willen des Fleisches, die uns irreleiten und zu falschen Prioritäten verführen. 1. Johannes 2,16 spricht vom von vergänglichen, sinnlosen Verführungen durch Fleischeslust, Augenlust und hoffärtiges Leben, Arroganz, Hochmut. Schon zur Zeit Jesu war fleischliches, oberflächliches Christsein die größte Bedrohung für uns Christen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Fleischliche, halbherzige Jesus-Nachfolge ist die größte Bedrohung für die Gemeinde Jesu im 21. Jahrhundert und auch für uns alle, für mich, für dich, für uns alle. Deshalb ermahnt uns Paulus. Er ermahnt seine Gemeinden, die er gegründet und begleitet hat, mit eindringlichen Worten, zum Beispiel Galater 3,1, fängt er an und sagt, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorchet? Oder in Vers 3, Galater 3,3, seid ihr so unverständig? Man könnte sagen, seid ihr so dumm? Im Geist habt ihr angefangen und wollt's dann nun im Fleisch vollenden? Es tat Paulus weh, wie viele faule Kompromisse in der Jesus-Nachfolge gemacht wurden. Paulus wusste, nichts zerstört die geistliche Kraft und Vollmacht so sehr wie ein Leben für Jesus mit vielen faulen Kompromissen. Die Werke des Fleisches, wie es die Bibel nennt, sind Hauptursache für die meisten Funktionsstörungen, Streitereien in der Gemeinde Jesu. Fleischliche Gesinnung ist der Hauptgrund, warum wir nicht wachsen können. Und da bringen auch 1000 Seminare nichts. Denn man kann ein Leben mit Jesus beginnen und trotzdem geistlich nicht weiterkommen. Man kann Gott lieben und trotzdem weit entfernt bleiben, weil Jesus eben eine Nebenrolle spielt und damit kann er nicht leben, damit will er nicht leben. Man kann die Heilige Schrift kennen und trotzdem von fleischlichen Begierden beherrscht sein. Fleischlich gesinnte Gläubige hassen Gott nicht. Sie sagen, sie lieben ihn, aber sie brauchen ihn nicht. Sie fragen im Alltag nicht nach ihm. Sein Wort, sein ewig gültiges Wort, spielt keine Rolle in ihrem Leben. Hat nichts mitzureden. Du kannst den ganzen Tag von Jesus singen, wie du ihn liebst und brauchst, aber es können Worte ohne Überzeugung, ohne Relevanz für deinen Alltag sein, weil du dich einfach dem Wort Gottes nicht unterordnen möchtest. Fleischliche Christsein ist das, was heute normal ist. Leute wollen unterhalten werden. Sie lieben es, Spaß zu haben, wenn sie in den Gottesdienst kommen. Sie lieben es, lustige Dinge zu hören. Sie wollen tanzen. Viele Gottesdienste beginnen mit den Worten, wir werden heute eine schöne Zeit zusammen haben. Menschen erleben schöne Momente, tolle Gefühle, werden mitgerissen, hören spannende Geschichten, tiefe Emotionen, große Bilder, wie im Kino, wie im Fernsehen. Man wird hervorragend spannend unterhalten. Und dann hören wir Worte wie, Gott möchte, dass du glücklich bist. Er hat Großes mit dir vor. Ich sehe, du bist sehr wichtig. Du wirst viel für den Herrn bewegen. Dein Ego wird angesprochen. Keine Ahnung, wo das in der Bibel steht. Ich habe es nicht gefunden. In meiner steht es nicht. In meiner steht Jakobus 4,6. Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wenn wir nicht zur Buße und Umkehr aufrufen, dann ist es eine fleischliche und keine geistliche Predigt. Wisst ihr, wir sind völlig blind für unsere Sünde. Ich auch. Geistliche Predigten basieren auf der Heiligen Schrift. Sie können Emotionen beinhalten, aber Emotionen entspringen der Wahrheit und nicht einer Manipulation, damit sich alle super fühlen. Fleischliche Predigten bewegen Gefühle, geistliche Predigten bewegen die Herzen zur Buße, zur Umkehr, zur Jesus-Nachfolge. Fleischliche Predigten produzieren fleischliche Christen mit vielen faulen Kompromissen, permanenten Ungehorsam gegenüber Gottes Wort. Fleischliche Predigten reden von der Liebe Gottes, ohne Sünde beim Namen zu nennen und darauf hinzuweisen, dass wir alles vor Gott verantworten müssen. Wir alle. Aber Sünde bleibt Sünde. Und Jesus hat ja sein Blut für uns vergossen. Er will uns in sein Bild verändern. Er will, dass wir mit Demut ihm nachfolgen, gehorsam, mit aufrichtiger Jesus-Nachfolge, in aller Schwachheit. Am Anfang von 1. Korinther 3 beschreibt Paulus die fleischliche Natur von uns Menschen auf sehr treffende Weise. Er spricht von Milchtrinkern, Milchbubis, unreif, unerfahren, unselbstständig, weich, verlassen sich auf ihre Gefühle, konzentrieren sich auf die Befriedigung eigener Wünsche. Milchbubis sind nichts anderes als fleischliche Egoisten, die sich nur um sich selber drehen. Lesen wir 1. Korinther 3, 1-3. Und ich, liebe Brüder, konnte mit euch nicht reden als mit Geistlichen, sondern als mit Fleischlichen. Wie mit jungen Kindern in Christo Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht Speise, denn ihr konntet noch nicht, auch könnt ihr noch jetzt nicht, dieweil ihr noch fleischlich seid. Denn sind ihr mal Eifer und Zank und Zwietracht unter euch sind, seid ihr denn nicht fleischlich und wandelt nach menschlicher Weise? Paulus spricht die fleischlichen Christen in Korinth mit ihren vielen faulen Kompromissen an und er beginnt mit: Liebe Brüder, das waren bekehrte Christen, wiedergeborene Christen, Menschen, die Buße getan hatten über ihre Sünde, die Jesus als Herrn und Heiland angenommen hatten. Und er sagt, ich konnte nicht mit euch reden als mit Geistlichen, sondern wie mit jungen Kindern in Christo. Christliche Babys, die Milch trinken und keine Ahnung vom Glauben haben, unerfahren seid, die die Fundamente ihres Glaubens gar nicht kennen, die die Bibel nicht lesen. Alle möglichen Bücher lesen sie, aber die Bibel, Gottes ewig gültiges Wort, lesen sie nicht. Und er sagt, ihr seid fleischlich, oberflächlich, voller fauler Kompromisse. Woher kam das? Sie waren beständig ungehorsam. Sie waren nicht bereit, das Gehörte in die Tat umzusetzen. Und wisst ihr, wenn wir es nicht wollen, Gott zwingt uns ja nicht. Er braucht uns ja nicht. Glaubt ja nicht, ihr tut einen Gefallen dem Herrn. Ihr tut euch einen Gefallen. Sie lebten einen Glauben ohne Konsequenz, wie das heute die meisten Christen tun. Es gab vieles, was wichtiger war. Mit dem kämpfen wir alle. Die Korinther wussten natürlich, sie waren ständig zusammen. Sie hatten wahrscheinlich nicht so eine Bibel wie wir, aber sie waren immer im Wort Gottes, im Gebet, im Leben, im Gehorsam. Aber das war nicht entscheidend für sie. Das was sie hörten, taten sie nicht. Lieber diskutierten sie, worüber? Über das Essen, über die Kleidung, über die Fragen des Geldes, Umgang mit Juden und Heiden, sonstige Äußerlichkeiten. Dabei merkten sie gar nicht, wie viel Stolz und Hochmut, wie viel Besserwisserei in ihrem Herzen war. Sie hatten nicht, wie in Hebräer 5,14 steht, geübte Sinne, um Gutes und Böses voneinander zu unterscheiden. Und Paulus fragt die Korinther am Ende von Vers 3, denn sinnte mal Eifer, also nach dem Eifer und Zank und Zwietracht unter euch sind, seid ihr denn nicht fleischlich und wandelt nach menschlicher Weise, fragt er sie. Er sagt, ihr seid fleischlich, menschlich, geistlich unreif, weil ihr voller Eifersucht, Streit und Uneinigkeit seid. Was für eine treffende Beschreibung der christlichen Welt, heute wie damals. Um das Problem mit den fleischlichen Christen besser zu verstehen, muss man wissen, die Bibel spricht von Menschen, die sie in drei Kategorien einteilt. Sie spricht als erstes vom natürlichen Menschen. 1. Korinther 2,14 steht, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich gerichtet sein. Der natürliche Mensch ist der Mensch ohne Gott. Das sind alle Menschen von Geburt an. Sie glauben nicht an Gott, sie sind nicht erlöst. Sie haben keine Wiedergeburt und Bekehrung erlebt. Körperlich sind sie noch am Leben, aber die Bibel sagt, geistlich sind sie tot. Tot in Übertretungen und Sünden, wie es Paulus beschreibt. Epheser 2, 1 bis 3. Und auch euch, da ihr tot waret durch Übertretungen und Sünden, in welchen ihr Weiland gewandelt habt nach dem Lauf dieser Welt und nach dem Fürsten, der in der Luft herrschet, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens, unter welchen wir auch alle Weiland unseren Wandel gehabt haben in den Lüsten unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren auch Kinder des Zorns von Natur, gleich wie auch die anderen. Also hier steht, der natürliche Mensch wird geleitet oder geführt vom Fürsten, der in der Luft herrscht. Das ist der Satan, der uns verführt. Sie sind Kinder des Zorns von Natur, weil der Zorn Gottes sie in die Hölle bringt, wenn sie nicht umkehren und Buße tun und Jesus annehmen, solange sie noch leben. Und sie leben nach den Lüsten des Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und geben ihr Leben für vergängliche und völlig sinnlose kurzfristige Ziele her. Du musst dir nur das Ende des Lebens von Menschen anschauen, wenn dann der Beruf und alles vorbei ist und sie alles hergeben müssen. Das Tückische am natürlichen Menschen ist, er kann sehr religiös sein, trotzdem ein natürlicher Mensch bleiben. Man kann in die Kirche oder Gemeinde gehen, ohne selbst zur Familie Gottes zu gehören. Man kann mit den Lippen bekennen, ohne im Herzen zu glauben. Man kann von Gott wissen, ohne ihn würdig zu kennen. Man hat nie Buße getan. Das ist sehr heimtückisch, weil der natürliche Mensch sich möglicherweise nicht bewusst ist, dass er ein natürlicher Mensch ist, der in der Hölle verloren geht. Der ungläubige Mensch merkt vielleicht gar nicht, dass er ungläubig ist. Und das will ja der Satan, der Gott dieser Welt, wie die Bibel sagt. Denn der Satan will verhindern, dass der natürliche Mensch seine Verlorenheit begreift und sich zu Jesus bekehrt. Und dann der zweite Mensch, der geistliche Mensch. Der geistliche Mensch ist erlöst von aller Schuld und Sünde seines Lebens. Er weiß, Jesus ist am Kreuz für meine Schuld und Sünde gestorben. Er hat mit seinem Blut alles bezahlt. Er hat Buße getan über seine Sünde, hat Jesus als persönlichen Herrn und Heiland angenommen. Er ist wiedergeboren, von Neuem geboren, wie 2. Korinther 5, 17 sagt, er ist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Er ist versiegelt mit dem Heiligen Geist, sagt die Bibel, der in ihm lebt, der ihn in alle Wahrheit auf dem richtigen Weg führt. Mit dem Geist Gottes wohnt Gott selber, der Schöpfer und Erhalter des Universums, in seinem armseligen Körper. Und je mehr dem Geist Gottes Raum gibt, desto stärker, desto hilfreicher wird die Kraft Gottes in seinem Leben. Der geistliche Mensch ist gerne bereit, Jesus nachzufolgen, ihm zu gehorchen, weil er weiß, dass Gottes Wege die besten sind. Er lässt sich nicht länger vom Satan blenden und täuschen. Er lässt sich nicht länger mit falschen Prioritäten hinters Licht führen. Stattdessen hat er die Gesinnung Jesu und er will das tun, was Jesus getan haben möchte, weil er weiß, er kennt sich besser aus wie ich. Wichtig ist noch, der natürliche Mensch kann den geistlichen Menschen nicht verstehen, weil der natürliche Mensch den Geist Gottes nicht hat. Wenn man versucht, natürlichen Menschen, die nicht wiedergeboren sind, geistliche Dinge zu erklären, dann ist es, als würde man einem Blinden einen farbigen Blumenstrauß erklären. Das geht nicht. Ohne Wiedergeburt ist es unmöglich, geistliche Dinge zu verstehen, denn der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit, eine Dummheit, steht in 1. Korinther 2,14. Und dann drittens der fleischliche Mensch. Fleischliche Menschen werden von Paulus in 1. Korinther 3,1, haben wir vorher gelesen, als Brüder bezeichnet. Sie sind also erlöste Menschen. Menschen, die sich bekehrt haben. Es sind Menschen, die die Vergebung Jesu haben. Es sind Menschen, die ewiges Leben haben. Wie die geistlichen Menschen. Es sind auch Menschen, die den Geist Gottes haben. Aber es sind Menschen, die im Glauben nicht gewachsen sind. Sind Babys geblieben. Sie waren nicht bereit, Jesus nachzufolgen, ihm gehorsam zu sein. Sie gehören Jesus, aber sie lassen sich von fleischlichen Begierden beherrschen. Ja, Jesus ist ihr Retter, aber er ist nicht unbedingt ihr Herr. Sie tun, was sie wollen. Die Gnade Jesu wird gefeiert, der Gehorsam Jesu gegenüber ist nur optional. Geistliches Wissen nimmt vielleicht sogar zu. Aber es gibt keine Jesus-Ähnlichkeit, keine gelebte Heiligkeit. Man ist erlöst, aber undiszipliniert. Jesus ist in uns, aber er hat nichts zu sagen. Und traurigerweise wissen wir aus der Bibel, der Geist wird gedämpft, er zieht sich zurück. Er will den Ungehorsam in uns nicht ertragen, er erträgt es auch nicht. Aber dafür ist natürlich die geistliche, die fleischliche Gesinnung umso präsenter, umso offensichtlicher. Und 1. Korinther 3,3 hat bei fleischlichen Menschen von Eifer, Zank und Zwietracht gesprochen. Fleischliche Menschen werden bestimmt von triebhafter Eifersucht, von Neid. Man will etwas gelten. Man vergleicht sich ständig mit anderen. Sehr stolz. Demut ist ein Fremdwort. Fleisch vergleicht sich ständig mit Fleisch. Schau dir an, wie toll der aussieht. Der fleischlich gesinnte Mensch, ist gerettet, aber er wird von seinen Trieben beherrscht. Was sich gut anfühlt, wird gemacht. Und sicher findet man auch irgendein geistliches Argument dafür. Fleischlich gesinnte Gläubige lassen sich leicht beleidigen und lassen sich leicht spalten. Wenn du in der Gemeinde Jesu jemanden findest, der schnell beleidigt ist, dann ist er fleischlich gesinnt. Fleischlich gesinnte Gläubige üben selektiven Gehorsam. Mit anderen Worten, sie suchen sich aus, wann sie gehorchen und wann nicht. Fleischlich gesinnte Gläubige stellen Bequemlichkeit über Berufung. Fleischlich gesinnte Gläubige vermeiden Opfer um jeden Preis. Sie sind geizig, beim Geld hört das Christsein dann sowieso auf. Fleischlich gesinnte Gläubige können religiös sehr aktiv sein, aber sie erleben kein geistliches Wachstum, weil sie tun, was sie wollen. Fleischlich gesinnte Gläubige sind in ihrem geistlichen Weg sehr frustriert, weil sie von fleischlichen Begierden beherrscht werden, nicht vom Geist Gottes. Es sind Christen, die nur für sich selber leben. Sie haben eine gerettete Seele, aber sie leben, wie die Bibel sagt, ein Leben ohne Frucht, ein vergeudetes Leben. Ein vergeudetes Leben für die Ewigkeit. Der fleischlich gesinnte Gläubige interessiert sich mehr für Unterhaltung als für den Dienst am Nächsten. Mehr für Vergnügungen als für das Gebet. Er ist mehr am Konsum, an Dingen interessiert, als am Bibellesen. Das ist ja immer harte Arbeit für uns alle. Mehr auf eigene Bedürfnisse konzentriert, als auf den Dienst an unserem Erlöser und Heiland, Jesus Christus, der meine Schuld bezahlt hat. Fleischlich gesinnte Gläubige sind nicht glücklich. Nicht glücklich bei Jesus und nicht glücklich in der Welt. Fleischlich gesinnte Gläubige klammern sich an Jesus und an diese Welt und werden natürlich dabei innerlich zerrissen. Es geht ihnen geistlich nicht gut mit ihren vielen faulen Kompromissen. Und es geht ihnen in der Welt auch nicht gut, weil sie immer ein schlechtes Gewissen haben und der Geist Gottes sich in ihrem Leben zurückzieht und betrübt ist. Und das spürt jeder, der gläubig ist. Und Paulus will uns wachrütteln. Damals die Galater, Epheser, Kolosser, du kannst alles nach. In jedem Buch steht es drin. Er will uns wachrütteln, ermutigen, dass wir mit diesem unwürdigen, fleischlichen Christsein aufhören, das mich und dich von Zeit zu Zeit immer wieder überfällt. Denn fleischliches Christsein macht immer unglücklich, immer unzufrieden. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn, ein vergeudetes Leben. Denn Gottes Geist wirkt nur dort, wo wir akzeptieren, dass wir keine Ahnung vom Leben haben, dass nur er das Leben versteht. Unser Herr versteht das Leben wirklich. Gottes Geist gibt Segen und Frieden nur dort, wo wir uns in seinem Sinne von ihm leiten und führen lassen. Und ich wünsche mir sehr, dass ich das mehr begreife und dass ihr das mehr begreift. Deshalb lasst uns noch die Verse angucken, die ich vorher als Einstieg gelesen habe. Galater 5. Ich habe als ersten Punkt, folge Jesus nach und nicht deiner sündigen Natur. Galater 5, 16 bis 17. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist und den Geist wider das Fleisch. Dieselbigen sind widereinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Warum ist das so schwer zu begreifen für uns? Du kannst nicht gleichzeitig geistlich gesinnt sein und fleischlich gesinnt sein. Du kannst nicht Jesus nachfolgen wollen und viele faule Kompromisse machen. Du kannst nicht den Segen Gottes, die Fülle Gottes erleben und Jesus nicht den ersten Platz geben. Wenn du im Geist wandelst oder dem Geist gehorsam bist, dann gibt es keinen Platz mehr für faule Kompromisse. Das geht nicht. Wandel im Geist heißt ein Leben in der Gemeinschaft mit Jesus. Es geht nur über Bibellesen, Gebet, jeden Tag. Es ist unsere Nahrung. Unsere Beziehung zu Jesus ist das wichtigste Fundament. Du kannst übrigens nie genug Bibel lesen. Es ist deine Speise. Es gibt so viele verhungerte Christen. Gottes Wort verändert unser ganzes Denken und Handeln und nicht irgendwelche Bücher, die wir lesen. Gottes Wort hat die Kraft. Psalm 119, Vers 11, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wider dich sündige. Gottes Wort vertreibt die Sünde aus unserem Leben. Wer im Geist wandelt und lebt, der kann die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Wenn du dein ganzes Leben mit dieser Welt und ihren Videos und Filmen und Unterhaltungen füllst, dann brauchst du dich natürlich nicht wundern, warum der Geist Gottes sich zurückzieht und dir nichts mehr zu sagen hat. Viele Christen rufen nach Vollmacht, nach erfüllt werden mit dem Geist Gottes. Aber wisst ihr, erfüllt werden mit dem Geist Gottes ist nur möglich, wenn wir unserem Herrn Jesus gehorsam sind. Sonst ist es nur ein Gefühl, das ist nichts wert. Gehorsam gibt Vollmacht. Gehorsam ist Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Macht mich frei von der Macht der Sünde, dem Zwang zum Bösen. Deshalb spricht Paulus in Römer 1, 5, also am Anfang vom Römerbrief und am Ende Römer 16, 26 davon, dass er berufen sei, den Gehorsam des Glaubens unter den Heiden aufzurichten. Wer Jesus nachfolgt und ihm gehorsam ist, ihm den ersten Platz gibt, der wandelt im Geist und der erlebt das Wirken des Geistes Gottes auf vollmächtige Weise. Und dann sagt in Galater 5, 18, regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetze. Wenn uns der Geist Gottes regiert, wenn wir jeden Tag uns Zeit nehmen, sein Wort aufzuschlagen, zu beten, auf ihn zu hören, Bereitschaft sind, ihm zu gehorchen, weil er es besser weiß wie ich, dann sind wir nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde, die uns ständig falsche Versprechungen macht und am Ende leer und unbefriedigt zurücklässt. Das weiß jeder Christ. Deshalb folge Jesus nach und nicht deiner eigenen sündigen Natur. Zweitens, deine fleischliche sündige Natur ist der größte Irrtum und maximaler Verlust. Galater 5,19, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als das sind Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht. Die Werke des Fleisches, das ist deine sündige Natur. Sie führen immer zu maximaler Zerstörung in deinem Leben. Man fragt sich schon, warum Menschen ihre Ehe zerstören, in Hurerei leben, der sexuellen Ausschweifung nachgeben, denn der Preis, den sie bezahlen, ist unendlich hoch. Was sich auf den ersten Blick so verführerisch aussieht, macht am Ende die Menschen kaputt. Schau sie dir an. Ehe ist ein geheiligter Bund. Niemand wird diesen Bund ungestraft zerstören, auch wenn wir alle dazu fähig wären. Jede körperliche Verschmutzung und Verunreinigung durch sexuelle Sünde verhindert ein geheiligtes, von Gott gesegnetes Leben. Wer darin feststeckt, sollte umkehren, wie das unser Heiland uns empfiehlt, Buße tun, nach Jakobus 5,16 am besten mit einem beten, der auch gläubig ist, damit er wirklich frei wird. Galater 5,20, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Trotten, Hass, Mord. Wenn man das liest, da fragt man sich, sind es Christen? Das ist ja aber an Christen geschrieben. Abgötterei ist ein falscher Gott, dem wir dienen. Wir können viele Dinge mehr lieben als Gott. Geld, Ansehen, Genuss, Karriere und so weiter. Zauberei ist jeder Umgang mit satanischen Mächten, Dämonen, Aberglaube, Horoskop, Sternzeichen. Und dann Feindschaft, Hader, Streit, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht. Alles hat mit Streit zwischen den Menschen zu tun. Rotten sind Ketzereien, Spaltungen in der Gemeinde Jesu, ausgelöst von Menschen, die sich nicht mehr unterordnen wollen. Am Schluss steht noch, Hass und Mord stehen in einer Reihe hintereinander, denn Hass führt häufig zu Rufmord, mit dem Ziel, Menschen von ihrem Ruf her zu zerstören, sie umzubringen. Und dann Vers 21, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch habe zuvor gesagt und sage noch zuvor, dass die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Es geht um Trinkgelage, Völlerei, Zusammenkünfte mit Trunkenheit und übermäßigem Essen. Solche Feste sind meist begleitet von gottlosem Geschwätz und Lästereien verbunden. Dort haben wir Christen nichts verloren. Und dann steht am Ende des Verses, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Das heißt, Menschen, die Christen sind und solches tun, werden nicht verloren gehen, aber sie werden nicht erben. Sie werden mit leeren Händen vor Gott stehen. Weil alles, was sie im Leben getan haben, vor dem Richterstuhl Christi verbrennen wird. 1. Korinther 3, 5 bis 17 könnt ihr das nachlesen. Da ist von Holzheustoppeln die Rede, das alles verbrennt. Dann drittens, Leben mit Jesus ist der größte Reichtum für uns Christen. Kommt Galater 5, 22, der bekannte Vers. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Paulus redet nicht von den Früchten, er redet von einer Frucht des Geistes. Die eine Frucht hat viele Ausprägungen, wie Blätter oder Teilfrüchte, die am Ende ganz eng miteinander verwoben sind, dass man das eine ohne das andere gar nicht sehen kann. Man kann es nicht trennen. Denn die Frucht der Liebe beinhaltet auch Freude, Friede, Geduld. Ist doch klar. Und ohne Liebe gibt es keinen Frieden. Und ohne Liebe gibt es keine Geduld. Und das Gleiche gilt auch umgekehrt. Ohne Geduld gibt es keine Liebe. Denn wenn ich jemand wirklich lieb habe, dann habe ich auch Geduld mit ihm. Und ohne Frieden gibt es keine Liebe. Und wenn ich jemand wirklich liebe, dann lebe ich auch im Frieden mit ihm. Und Paulus sagt in Galater 5,23, wieder solch ist das Gesetz nicht. Wer in der Frucht des Geistes lebt, wird nie ein Gesetz übertreten, nie vom Gesetz verdammt werden. Er bringt viel Frucht in der Kraft des Geistes Gottes und unterwirft sich dem Willen Gottes. Ich habe jetzt nicht die Zeit dazu, aber Leben mit Jesus ist der größte Reichtum für uns Christen. Und der Satan tut alles, uns zu verblenden, dass wir das nicht sehen können. Mein vierter und letzter Punkt, kreuzige und vernichte alles, was deine sündige Natur verlangt. Paulus sagt, welche aber Christo angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. Also er sagt nicht, du musst dein Fleisch erziehen. Paulus sagt, kreuzige es, bring es um. Lässt sich nicht erziehen. Lässt sich nicht kontrollieren. Schönheitsoperationen bringen nichts. Egal, was du mit deinem Fleisch anstellst, dein Fleisch kann nichts richtig machen. Es ist sündig, vom Satan verführt. Paulus sagt in Römer 7,18, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Ja, nichts ist einfach nichts, oder? Dort, wo nichts wohnt, wird man nichts Gutes finden. Deshalb sagt die Bibel, wir müssen das Fleisch samt den Lüsten und Begierden kreuzigen. Das fällt uns schwer, mir auch. Eine andere Möglichkeit gibt es aber nicht. Kreuzigung meines Fleisches mit seinen Listen, Begierden, Wünschen und Zielen ist immer schmerzhaft. Es kostet dich, dein altes Leben aufzugeben. Wenn es gekreuzigt ist, ist es tot. Dann regt es sich nicht mehr. Paulus sagt, Kreuzigung ist das Einzige, was hilft. Das Fleisch braucht auch keine Beratung, keinen Psychologen. Es braucht das Kreuz, damit es nicht mehr anrichten kann. Auch wenn wir bis zum letzten Atemzug immer mit unserem Fleisch kämpfen müssen. Und so sagt Paulus in Galater 5,25, so wie im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Es ist so ein Reichtum. Im Geist wandeln geht nicht von alleine. Wisst ihr, das ist mit harter Arbeit verbunden. Ich kann es euch nicht anders sagen. Manche haben Gärten. Im Garten wächst nichts ohne Arbeit und harte Anstrengung. Du kannst nicht beten, oh Herr, schenk mir Frucht und nichts tun. Das funktioniert nicht. Du musst aufstehen und arbeiten, dich anstrengen, den Boden im Herbst auflockern, rechtzeitig pflanzen, dich darum kümmern, Unkraut jäten, Schädlinge bekämpfen, für Wasser sorgen und dann erntet man Früchte. Genauso ist das im geistlichen Leben. Ist keine Raketenwissenschaft. Einfach tun, was Gott will, in aller Schwachheit und zu ihm gehen, zu ihm gehen. Ihn lieben, nicht nur mit den Lippen, sondern indem wir an seinem Wort hängen. Ist mit Anstrengung verbunden. Und mein Fleisch, das nur nach Lust und Liebe entscheidet, hat nichts zu sagen, es ist gekreuzigt. Wenn du nach morgens aufstehst und sagst, wie fühle ich mich, dann hast du dein Fleisch nicht gekreuzigt, das sage ich dir. Ich folge Jesus nach, auch wenn es viel Arbeit, Kraft und Mühe und Geld kostet, Verzicht, große Opfer verlangt, aber es ist ein ungeheurer Segen, den du sonst nirgends bekommst. Und du bist bereit, das zu tun, was Gott will. Du bist bereit, das zu sagen, was Gott will. Dorthin zu gehen, wo Gott dich haben will. und den Rest macht der Herr. In der Nachfolge Jesu geht es um, wenn der Paulus sagt, wandelt im Geist. Es geht um tägliche Hingabe, bewussten Gehorsam und das Tag für Tag. Und wenn ich bereit bin, meinen Wünschen und meinen Willen dem Herrn zu unterwerfen, dann ist mein Fleisch gekreuzigt, ob es das will oder nicht. Und mein Herr, das ehrt natürlich unseren Herrn wahnsinnig, wenn wir sagen, Herr Jesus, ich liebe dich, ich tue, was du sagst. Du hast alles für mich getan. Wisst ihr, der Satan ist nicht das Problem. Mein fleischliches, sündiges, selbstsüchtige Begierden sind das Problem. Und der Satan spricht zu deinem sündigen Fleisch und nicht zu deinem geistlichen Leben. Satan hat einen unheiligen Geist und er versteht es sehr gut, mit deinem unheiligen Fleisch zu reden, das nach Lust und Liebe entscheidet und keine Opfer bringen will. Der Schöpfer und Erhalter des Universums lädt uns ein, ihm näher zu kommen, ihm immer mehr nachzufolgen, keinen Tag ohne sein Wort zu leben, um seine Kraft, seine Gegenwart und seine Fülle zu erfahren. Und egal wie nahe wir heute Jesus sind, wir können alle Jesus immer noch näher sein, ihm immer noch treuer dienen. Und er lädt uns ein, das alte Leben zu kreuzigen, umzubringen, aufzuhören, ein oberflächliches Leben zu leben. Er lädt uns ein, die vergeudeten Jahre der faulen Kompromisse zu beenden. Er lädt uns ein, nicht länger zwischen einem geistlichen und fleischlichen Christen hin und her gerissen zu sein und keine geistliche Frucht zu bringen. Es ist Zeit, noch mehr im Geist zu wandeln und für Jesus zu leben. Es ist Zeit, vom Fleischlichen zum Gekreuzigten, vom Bequemen zum Gottgeweihten, vom Gläubigen zum Jünger Jesu zu gelangen. Jesus würde uns so gerne noch mehr mit seinem Geist erfüllen und segnen, zu seiner Ehre gebrauchen. Wir lesen Epheser 3, 20 bis 21, dem aber, der überschwänglich tun kann über alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirket, dem sei Ehre in der Gemeinde, die in Christo Jesu ist, zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn wir verstehen würden, wie viel mehr unser Herr tun kann, mehr als wir bitten oder verstehen, würden wir alles auf eine Karte setzen. Für ihn leben. Jesu Kraft, die in uns Schwachen wirkt, die wirklich Jesus gehören, ihm nachfolgen wollen. Mit allen Fehlern, die sie trotzdem jeden Tag machen. Ich auch. Ihm sei Ehre, der mit uns immer weitermacht. Ihm sei Ehre in der Gemeinde, die in Christo Jesu ist, zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann schließt Paulus ab mit einem Satz, aber der Eindruck passt gar nicht dazu, aber scheint ihm sehr wichtig zu sein. Er sagt in Galater 5, 26, lasst uns nicht eitler Ehre geizig sein, untereinander zu entrüsten und zu hassen. Was heißt es? Lasst uns nicht nach stolzer Ehre trachten, nicht überheblich auftreten. Es gibt keinen Grund. Wir sind alles erlöste Sünder. Kannst jeden Abend dem Herrn bitten, vergib mir meinen Stolz und Hochmut und hast nie falsch gebetet. Nie falsch. Lasst uns nicht einander provozieren, herausfordern. Lasst uns nicht gegenseitig beneiden. seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Es ehrt unseren Herrn und es ist der Weg zu wirklicher Vollmacht und zur wirklichen Erfüllung vom Geist Gottes. In Jesu Namen, Amen. Ich möchte noch beten mit uns. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Wort von Paulus heute Morgen. Und Herr, wir alle kämpfen damit, sind oft verblendet, dass wir gar nicht sehen, welchen Reichtum wir in dir haben. Herr, wir wollen uns ermutigen lassen von deinem Wort, wirklich unser Leben dir zu geben. Es gibt nichts Besseres, als für dich zu leben und dir den ersten Platz zu geben. Hilf uns dabei, Herr. Gib, dass wir uns gegenseitig ermutigen, diesen Weg zu gehen. Ich danke dir von Herzen für deine Liebe, für deine Vergebung, für dein vergossenes Blut, das alles bezahlt hat, das uns den Himmel versprochen hat. Hilf uns, unser Leben für dich zu leben. In Jesu Namen. Amen.